Marcus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Interview mit Tora von Godsname.
Liebe Metalheads, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metal Marcus Metal Podcast. Ich habe mal wieder ein Interview für euch am Start und zwar mit einer Band, die ich selbst schon sehr lange echt cool finde und von der ich es sehr schade finde, dass sie zumindest in meiner Wahrnehmung nicht so bekannt ist, wie ich es ihnen eigentlich wünschen würde. Es geht um die Band Godsnake und dafür habe ich den Sänger heute hier in der Leitung. Hallo Torger.
Ja, moin moin.
Ja, moin, da hört man direkt, wo ihr herkommt. Hamburg, die Ecke, kann man nicht verleugnen, ja?
Das trifft es auf den Punkt, ja. Wir sind eine Hamburger Band.
Sehr gut. Und wir haben eben schon mal so kurz drüber gesprochen. Dein Name klingt jetzt so für deutsche Ohren oder zumindest für meine so Ruhrpott-Ohren im ersten Moment so ein bisschen ungewöhnlich. Aber es ist ja dein richtiger Name. Es ist kein Künstlername, hast du gesagt. Du sagtest so schön, da waren die Alten kreativ. Hat das irgendeine Bedeutung?
Also es war in der Tat so, dass meine Schwester 1,5 Jahre vor mir erschienen ist und da hat meine Mutter gerade ein Buch gelesen, da hieß die Protagonistin Tora, die weibliche Form des Donnergotts. Und als ich mich dann angekündigt habe, angeblich war ich auch wohl kein geplanter Nachkomme, sondern passierte halt, haben die beiden eben gedacht, nun, da muss da irgendwas kommen, was so in die Richtung geht. Haben so ein bisschen geguckt und Torger oder Torger, wie man dann eben kann man aussprechen, wie man möchte, ist der germanische Speer von Thor. Also Ger, der Speer, und Thor von Thor.
Okay. Passt aber jetzt nicht so ganz zu der Musik, die deine Band jetzt zum Besten gibt, ne? Weil ihr macht ja keinen irgendwie von Schlachten oder nordischer Mythologie inspirierten Power Metal. Ihr macht was ganz anderes. Und darum mal die Frage, wie würdest du als Mitglied der Band Godsnake den Sound von euch eigentlich beschreiben? Wie würdest du euch kategorisieren?
Das ist die aktuell auch sehr spannende Frage, die immer wieder jetzt in dieser Zeit gerade heiß diskutiert wird, weil wir eine Mischung aus Thrash Metal und Melodic Power Metal anbieten. So wird es ganz häufig aktuell benannt. Einige Journalisten, Redakteure, Rezensenten sprechen von Modern Metal, New Metal, alles gehört. Aber also wir haben durch die Gitarrenarbeit ganz viel Thrash-Elemente und sind letztendlich durch einen aber doch zum Teil sehr melodiösen Gesang eben nicht Sodom Creator Destruction, sondern ja, wir haben da so eine Kombi geschaffen.
Und wenn wir von Thrash-Metal sprechen, hätte ich auch tatsächlich nicht die großen deutschen Thrash-Metal-Bands genannt, sondern eher US-amerikanische, oder? So vom Grundgefühl des Riffings her würde ich das eher woanders verorten als Creator und Destruction.
Ja, ja, also wir wurden jetzt gerade eben in dieser Zeit, so Rezensionen, wurde ganz oft über deutschen Thrash gesprochen im Vergleich und deswegen habe ich das jetzt angeführt. Aber wenn wir gefragt werden nach Einflüssen und was wir selber auch zum Teil in uns hören oder verorten, dann fallen gern so Namen wie natürlich Metallica, Testament, Machine Head. So, das sind so eigentlich die drei geläufigsten, sage ich jetzt mal.
Ja, da würde ich mitgehen. Das ist schon mal gut, sind wir uns einig.
Sehr gut.
Schlagen wir mal den Bogen zu eurem Bandnamen Godsnake. Was genau verbirgt sich jetzt eigentlich dahinter? Weil das kann ja alles und nichts bedeuten und lässt sich ja auch so direkt musikalisch überhaupt nicht zuordnen. Also Godsnake, das könnte jetzt ja wirklich auch klischeetriefender Power Metal sein, wird genauso dazu passen. Ja, okay, Black Metal würde es jetzt vielleicht nicht sein, das wäre vielleicht eigenartig, aber auch Death Metal könnte ja auch dazu passen. Also, wie seid ihr damals auf die Idee gekommen und was bedeutet der Name für euch?
Ja, was soll ich sagen? Ich habe diese Frage vor kurzem in einem amerikanischen Interview beantwortet und der Kollege auf der anderen Leitung hat danach zu mir gesagt, das wäre ja die langweiligste Bandnamengeschichte, die er jemals gehört hätte. Deswegen bin ich immer wieder begeistert darüber. Also es war in der Tat so, als Stevo, unser Gitarrist und Bandgründer, 2014 mit einer komplett anderen Truppe, aber eigentlich der gleichen Truppe, nur mit anderen Leuten, ins Studio gegangen ist, zu Lasse Lammert, um die ersten Songs aufzunehmen, hat Lasse nach Fertigstellung gefragt, wie soll ich diese Dinger denn eigentlich auf meinem PC abspeichern? Wie heißt ihr denn eigentlich? Da hat Stevo gesagt, ehrlich gesagt, es gibt noch keinen Namen. Und dann saßen die da blöd, haben sie, ich kann das so sagen, weil ich war noch nicht dabei, die saßen da blöd, haben sich doof angeguckt, so berichtete es die Legende. Und dann hat Lasse irgendwann gesagt, wie wär's denn mit Godsnake? Da haben sich alle angeguckt und haben gesagt, ja, ist okay. Das war die Geburtsstunde. So, als ich dann dazugekommen bin, das muss so, das erste Mal habe ich, glaube ich, da im Proberaum reingeschnuppert, Ende 14, Anfang 15, habe mir da mal was von angehört, habe ich gesagt, aber ist das nicht so ein bisschen zu nah an Godsmack? Und habe auch gedacht, ich hatte irgendwo schon mal eine italienische Band, irgendwas, die auch Godsnake so. Ich war nicht so begeistert von dem Namen, muss ich heute ehrlich sagen, weil er hat mir eben auch nichts gesagt. Aber wie das so ist bei vielen Namen, der hat sich so etabliert und der ist dann so durchgetragen worden. Und mittlerweile sagen wir voller Stolz, wir heißen Godsnake, haben dahinter aber überhaupt keine Bedeutung. Außer diese lustige Geschichte. Mittlerweile lustig.
Aber es hat auch niemand beim Produzenten damals nachgefragt, wie er darauf gekommen ist, oder? Das war so wie man neudeutsch sagen würde, random.
So muss ich es, glaube ich, so kann man es sagen, ja.
Okay, naja, was, mein Gott, man ist ja manchmal erstaunt, wo so ganz triviale Namen herkommen und ist doch auch nicht schlimm, wenn ein Name wirklich so eine Zufalls. Ich weiß nicht, kennst du die Band Black and Damned? Da ist die Geschichte ja auch ähnlich. Also, das war ja auch so eine Zufallsproduktion für die Namensfindung. Insofern ist doch lustig.
Die Band kenne ich, die Geschichte kenne ich nicht dahinter. Ja,
okay. Echt nicht? Ja. Kannst du in einer anderen Podcast-Folge nachhören? Also, Michael Vetter hat dazu gesagt, naja, wusste ja, wenn Leute in den Laden gehen und nach CDs gucken, fangen die ja ganz vorne an. Also A ist vielleicht schwierig, aber B ist schon mal cool. Black mit Metal klingt immer gut. Black. Und dann hat er so überlegt, ah, Black, was passt denn zu Black? Black, Black. Ach, verdammt. Verdammt? Black? Black and Damned? Cool. Also so sagt es die Legende.
Super, ja.
Ja, kann man sich nicht ausdenken, so Geschichten. Ist doch sehr amüsant.
Absolut. Ja, und völlig nachvollziehbar.
Eine andere Sache, die bei euch auch immer so ein bisschen auffällt, ist wahrscheinlich auch jetzt eine reine Zufallsgeschichte. Wenn man auf dem Streaming-Anbieter der Wahl nach euch sucht, ist euer Bandname immer in Großbuchstaben komplett geschrieben. Ist das Absicht oder ist das jetzt auch Zufall? Weil eigentlich in Großbuchstaben fühlt man sich ja direkt angebrüllt. Ne? Das ist nicht Godsnake, das ist Godsnake. So ungefähr.
Das ist eine spannende Impression. Das finde ich interessant, das zu hören. Es ist in der Tat so, dass Sydney, unser Trommler, der auch meistens so für Social Media Aktivitäten, also am Start ist so und vieles in dem Bereich initiiert und lenkt. Wir beide machen das zusammen. So, wenn es ums Texten geht, bin ich meistens der Formulierer und so, aber die Ideen und so kommt ganz viel immer von Sid, ganz viel Arbeit von Sid. Und jedes Mal, wenn ich mich erdreiste, in irgendeinem Beitrag Godsnake klein, also Großbuchstabe vorne und den Rest klein, kommt sofort von Sid. Du weißt aber, der Bandname muss groß sein. Deswegen, da werde ich immer von ihm oder wurde ich immer von ihm angehalten und mittlerweile mache ich es halt auch so. Das Argument verstehe ich, dass man sagt, hier, das ist Wichtigkeit, dass man du dich davon angebrüllt fühlst, ist natürlich auch cool. Also, inhale the noise, will ich das sagen. Nein, also, ja, da kann ich mit leben.
Aber es heißt schon, es ist eine bewusste Sache. Es ist irgendwann mal so gewesen und seitdem hat man es auch wirklich konsequenterweise beibehalten, weil es gibt ja nichts Blöderes als, weiß ich nicht, wenn man so Sachen halt, der eine macht es so, der andere so, das sieht ja immer blöd aus. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Man hat ja auch manchmal Bands, die auf verschiedenen Alben ihre eigenen Songs anders schreiben. Ne? Manchmal mit The oder so davor, manchmal ohne oder irgendwelche Klammertitel lässt man auf einmal weg. Das sind ja immer Dinge, wo man denkt, entscheidet euch doch mal. Und wenn man sich bewusst entschieden hat, dass man Godsnake nur in Großbuchstaben schreibt, ist das doch schon mal eine schöne Angelegenheit. Also finde ich zumindest.
Absolut, ja. Da gehe ich voll mit. Also ich beharre zum Beispiel immer darauf, dass wenn wir Setlisten schreiben für Gigs, dass da nicht, weil das gerne von immer mal wieder passiert, dass da nicht Songs abgekürzt werden und das ist dann eben nicht, dass da nicht nur Blood draufsteht, sondern da soll Blood Brotherhood stehen. So, einfach nur der Wahrheit geschuldet. Da bin ich dann der Nerd, der da, also finde ich gar nicht nerdy, muss ich sagen, finde ich halt wichtig. Auch für die, für den Fall, dass man zum Beispiel eine Setlist danach irgendwie weggibt so und unterschreibt oder so, da soll da schon die echten Titel draufstehen. Nee, deswegen, dass da eine Uniformität herrscht so, dass man, dass die alle da das ähnlich halten, das finde ich auch schon wichtig. Also klar.
Absolut. So, du hast vorhin schon gesagt, als euer Gitarrist Stevo damals noch mit ganz anderen Leuten, mit anderer Truppe das erste aufgenommen hat, das ist ja schon lange her, 2014 müsste es dann ja gewesen sein, aber euer Debütalbum hat ja doch dann noch relativ lange auf sich warten lassen. Poison Thorn ist 2020 erschienen, mitten in der Corona-Pandemie. Wenn du da heute so drüber nachdenkst, ist das verlorene Zeit gewesen oder war es eine Zeit, wo Leute wirklich Zeit zum Musik hören hatten? Weil ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Ich persönlich habe in dieser Zeit, glaube ich, so viel Musik gehört wie selten zuvor in meinem Leben, weil man ja klar kaum was anderes tun konnte. Aber mir geht es manchmal auch so, dass ich diese Jahre so ein bisschen geistig manchmal ausblende, wenn es um Bands geht. Ne? Wenn man so über seine Lieblingsbands nachdenkt und sich fragt, wann hatten die denn das letzte Album? Und dann merkt man, ach, in Corona haben die was veröffentlicht. Stimmt, weil irgendwie diese Jahre sind von der neuronalen Festplatte irgendwie so, habe ich das Gefühl, gelöscht. Also war das für euch gut oder egal? Wie würdest du das heute einschätzen?
Ja, das war schon tragisch, muss man sagen, fast. Weil es eben so war, also wir haben aufgenommen in, das war 2019, ja. Ich meine, das muss Ende 2019 haben wir aufgenommen und dann waren da sehr lange Vorlaufzeit für Produktion und bla bla bla. Also ich glaube, am Ende war es ja dann der 23.10.20, an dem das Album veröffentlicht worden ist. Das kann ich mir gut merken, weil das ist der Geburtstag meines Sohnes ist. Und natürlich war das, als wir das fertig hatten, Ende 19 und Anfang 20 und Videodreh und so war, da war alles noch schön. So, ne? Und dann war ein Gig geplant, das weiß ich noch, im Bambigalore in Hamburg für den 13.03., glaube ich. Vorher war ich noch bei, war ich selber noch als Zuschauer bei Megadeth, Five Finger Death Punch und hier, wie heißt es, Bad Wolves in Hamburg. Ich glaube, das war mein letztes Konzert und dann brach alles zusammen. So, und natürlich war der Ausblick dann, auch in dieser Zeit, als Corona dann voll lief, bis hin zum, wir wussten, es kommt Ende Oktober oder im Oktober, war das war schon sehr ungeil. Und dann kam es eben so und es hat sich nicht viel gelockert und zwischendurch hieß es mal hier vielleicht, da vielleicht, aber wir konnten ja vor allen Dingen, also von der digitalen Rezeption war es okay, aber wir konnten eben nicht spielen. 0,0. So, das war Riesenscheiße, muss man einfach so sagen. Also, wir haben das Album nicht promoten können, live. Und das hat sich total bescheuert angefühlt, ja. Das muss ich sagen. Und diese ganze Zeit ist irgendwo, weil du das sagtest mit der neuronalen Festplatte, das ist schon irgendwie auch surreal mittlerweile, finde ich. Es ist noch nicht so lange her, aber trotzdem fühlt sich's auch schon wieder wie eine Ewigkeit an. Ja, ganz spooky, also wirklich ganz spooky. Es hat sich dann ja irgendwann am Ende, ist es dann ja auch so ein bisschen ausgefadet. Es gab ja nicht den Punkt auf einmal, wo vorher war alles scheiße und dann war auf einmal wieder alles gut, sondern das waren ja so fließende, ächzende Übergänge. Aber ja, very strange auf jeden Fall insgesamt, das muss man sagen. Ich glaube, wir haben den ersten Gig für diese Platte. Ich habe eben mir nebenbei noch versucht, das irgendwie auf die Kette zu kriegen. Den ersten Support-Gig für diese Platte haben wir ein Jahr später gespielt und das war bei den Eifelkrawallos in Büdesheim zusammen mit Rage. Ich glaube, das war der erste Gig. Steel Preacher, Godsnake und Rage. Das war letztendlich der erste Gig, glaube ich.
Eventuell schließt sich darüber ein Kreis zu einer späteren Frage, aber bevor wir dazu kommen, bewegen wir uns erstmal von diesem eher traurigen Thema zu hoffentlich erfreulicheren Gefilden. Wenn wir heute hier aufnehmen, ist der 20.04. und das heißt, am letzten Freitag, am 17.04.2026, ist dann euer drittes Album endlich erschienen. Inhale the Noise heißt es, nach wie vor bei Massacre Records. Und im Vorfeld habt ihr 3 Singles veröffentlicht, wobei aber eine nicht von dem Album ist, was irgendwie so ein bisschen komisch ist. Ist das ein Überbleibsel von der letzten Aufnahmesession? Weil auch das Cover-Artwork von No Happy End sieht irgendwie nicht so aus, als würde es zu Inhale the Noise gehören.
Nee, das ist richtig. Also das war in der Tat ein Leftover, wenn man so will. Wir haben, ich glaube, es waren auch 10 Songs auf Eye for an Eye. Und wir haben 11 aufgenommen. Und dann, weil eben die erste Platte gab, da gab es nur eine CD. Bei der zweiten Platte hat Massacre dann gesagt, wir wollen auch Vinyl machen. Und dann haben wir uns über Spielzeiten Gedanken gemacht und haben festgestellt, wenn wir diese 11 Songs nehmen, kommen wir in einen Zeitbereich, wo eben die Vinylbelastbarkeit schwierig wird. Also sprich, ich glaube, wir wären dann über 55 oder über 53 Minuten gewesen und dann leidet ja eben die Qualität soundtechnisch durch die vielen Rillen, hätte ich fast gesagt. Und deswegen wurde damals geraten, wir einen Song wegzulassen. Das war schwierig. So, und man kann jetzt nicht sagen, dass wir damals gesagt haben, das ist die schwächste Nummer, die lassen wir weg. Sondern wir haben uns dann auch so ein bisschen stilistisch geeinigt. Ja, wir haben schon einen so ähnlich, so, also das war so ein bisschen, haben wir ein bisschen Armdrücken gemacht, letztendlich Flaschen drehen, kann man sagen. Und der ist übergeblieben, aber wir haben immer gesagt, irgendwie wollen wir den irgendwann nochmal auf die Hörerschaft loslassen. Und als wir dann eben, da haben wir immer mal drüber gesprochen und letztes Jahr war es dann eben so, als wir im Studio waren, war aber ja klar, das Ding kommt erst im April, da haben wir gesagt, ey komm, dann hauen wir jetzt nochmal Andy Pilkington an, ob der nicht noch Bock auf ein Lyric-Video hat. Und dann hauen wir das Ding so quasi zu Weihnachten nochmal so als kleines Goodie und als Leftover und als Interimslösung sozusagen raus. Aber es gab dann eben von vielen die Impression, dass das schon was Neues, ganz Neues ist. Und das haben wir, glaube ich, wir haben es zwar so formuliert, aber natürlich auch nur im Kleingedruckten. Deswegen ist das völlig okay, dass viele gedacht haben, das ist schon was Neues. Wäre auch okay, aber für uns war es natürlich eine ältere Nummer.
Bisschen unglücklich ist vielleicht der Titel, ne? Hätte ja auch so ein Hinweis darauf sein können, die Band löst sich jetzt auf, ne? Es gibt kein glückliches Ende.
Ja, das wäre natürlich völlig irreführend gewesen. Nein, klar. Ja, der Titel spricht natürlich für sich in anderer Dimension, aber den Gedanken kann ich natürlich verstehen.
Ja, du hast vorhin schon so schön gesagt, auf dem zweiten Album waren ja auch 10 Songs. Auf eurem neuesten Werk sind jetzt auch 10 Songs. Ist das Zufall oder ist das irgendwie ein Masterplan? Gibt's ja manchmal, ne? Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, bei Maiden waren früher fast immer 8 Songs auf dem Album. Da weiß ich auch nicht, ob das ein Masterplan war oder Zufall.
Ich glaube, wir haben 20 Nummern für die Platte gemacht, wobei wir dann am Ende eine Vorauswahl getroffen haben und gesagt haben, die wollen wir auf jeden Fall, haben dann mal addiert, Songlängen addiert und letztendlich ist es wirklich die Zeit, die das dann eben ermöglicht. Und natürlich muss man auch den Kostenfaktor so ein bisschen im Auge halten. Jeder Song kostet natürlich auch Studiozeit und die ist bei so guten Menschen, mit denen wir da arbeiten, natürlich auch nicht für um. Nein, aber deswegen hat sich das wieder so ergeben. Da ist jetzt kein Masterplan hinter. Aber wir sind damit auf eine Spielzeit von, in dem Fall etwas kürzer, 47 Minuten gekommen. Aber im Plenum haben wir gesagt, von der Konzentrationsphase eine Dreiviertelstunde mehr kann sowieso keiner ertragen. Eine Schulstunde ist auch 45 Minuten. Nein, also das war dann, da haben wir gesagt, so ist das fein und gut.
Und das neue Album hört dann, haben wir eben schon gesagt, auf den Titel Inhale the Noise. Und es gibt ja natürlich auch einen entsprechenden Titeltrack. Das klingt so ein bisschen wie eine Liebeserklärung an Metal an sich als Helfer in allen Lebenslagen so ungefähr, also als etwas, was einen aufbauen kann und durchs Leben ziehen kann. Bin ich da richtig abgebogen oder habe ich so gerade völligen Unfug mir zusammenfabuliert?
Nee, überhaupt nicht. Also letztendlich ist das genau das. Also dass man in diesem Fall natürlich, ich könnte jetzt sagen, das kann auch ein Kaufanreiz für unsere Musik sein natürlich, aber dann ist es letztendlich auch als kleines provokantes Marketing, aber es letztendlich geht es darum, dass Musik einfach richtig viel Kraft hat. Ich glaube, das kennt jeder, der sich da intensiv mit beschäftigt, aber das kennt auch wahrscheinlich jeder, der nur Radio hört und zur Arbeit fährt und dadurch bessere Laune oder was auch immer bekommt. So, also Musik kann so viel Emotionen machen und gibt Menschen so viel Kraft, durch verschiedenste Situationen irgendwie anders drauf zu gucken oder einfach auch mal Augen zu und vergessen, so dass letztendlich geht's genau darum. Das ist es. Dass es in unserem Fall natürlich um Metal geht, das ist klar so, aber das würde ich auch, klar, Noise ist dann ein nettes Wort für heftige Musik. Aber am Ende kann das jeder, weiß ich nicht, ein Jazzfreund kann das auch so bezeichnen, der wird das Gleiche damit erleben. Und auch wenn es mir schwerfällt, das zu sagen, wenn jemand Schlagerfan ist, dann ist das wahrscheinlich auch so. Also, nein, aber das letztendlich geht es um die Kraft von Musik, ja. Und um die Magie, die da drin sitzen kann.
Das habt ihr ja auch auf dem Cover-Artwork sehr schön in Szene gesetzt. Was genau ist das jetzt? Ich würde sagen, das ist ein Lautsprecher, dessen Membran eine Schlange ist. Und das Ganze ist so laut, dass alles drumherum kaputt geht. Kann man das so sagen?
Das ist auf jeden Fall eine sehr passende Sichtweise, Interpretation. Also letztendlich ist es das. Es ging uns darum, dass wir einen Lautsprecher haben als Symbol für die Musik. Die Schlangenmembran, also diese Schlangenhaut auf der Membran oder als die Membran, ist eben ganz klar, das sind wir da drin sozusagen. In diesem Fall gewählten Farbe. Wir haben es jetzt so gehalten, dass das erste Album war in grün quasi gehalten, das zweite ist rot. Wir haben das gut gefunden, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt eine andere Farbe aus diversen Gründen, aber aus einem ganz klaren war blau auf jeden Fall tabu. Deswegen haben wir gesagt, gelb wäre geil. Und dann kam natürlich die Frage, ist das nicht zu sehr Metallica? Scheiß drauf, nein, ist es nicht. Nur weil die mal was in Gelb-Schwarz gemacht haben. Nein, also deswegen haben wir uns da auf das Gelbe geeinigt und letztendlich geht es darum, genauso. Also es ist ein Lautsprecher, der Vollgas gibt und vielleicht auch schon ein bisschen lediert ist, warum auch immer. Man kann auch ein bisschen Schlangenhaut hier sehen, man sieht Risse. Wir haben es extra als gläsernen Kubus, so den Korpus genommen, als gläsernen Speaker sozusagen, damit man da auch ein bisschen reingucken und interpretieren kann, aber letztendlich ist das ziemlich simpel und auch genau das. Also ja, weil es so simpel ist, bietet es aber auch Interpretationsraum, also da habe ich auch schon spannende Sachen jetzt irgendwie gehört, weil auch einige das gar nicht sehen und ganz anders so, genauso soll es sein.
Es gibt Menschen, die das gar nicht sehen, okay. Also ich habe es ja gerade vor mir und ich frage mich, wie man das nicht sehen kann, aber gut, jeder wie er meint. Ich fand es sehr schön, dass du gesagt hast, blau ist tabu. Ich würde denken, pink wäre auch keine Option gewesen, oder? So JBO-mäßig. Das wäre bestimmt ein interessantes Kontrastprogramm, aber hätte, glaube ich, zur musikalischen Darbietung nicht so ganz gut gepasst, oder?
Nee, da bin ich bei dir. Also solche Farben wurden auch mal in den Raum geschmissen, aber das war auch eher mit Gelächter. Also nein, da bin ich dann auch weg. Also das soll schon auch so ein bisschen in die Branche passen, hätte ich fast gesagt. Und so ist das sehr schön getroffen am Ende, ja.
Und Inhale the Noise ist jetzt aber kein Konzeptalbum, würde ich mal denken. Also Inhale the Noise klingt wahrscheinlich als Schlag oder Catchphrase für ein Album einfach gut, oder nicht?
Korrekt, ja, ist kein Konzept.
Weil ich wüsste auch nicht, wie die Sachen also von Scream for a Bullet zu Inhale the Noise, wie da das Konzept sein sollte, wäre mir nicht klar. Aber man weiß ja nicht, es kann ja Victorious haben ja auch lustige Geschichten über Space Ninjas from Hell. Man weiß ja nicht, vielleicht hätte es ja irgendwas Abstraktes sein können.
Nee, also das ist auch irgendwie, ich denke nicht in Konzepten, muss ich gestehen. Also wenn ich texte, ich habe da gern so abgeschlossene Stücke. Ich will nie sagen, vielleicht passiert das irgendwann, aber so, ich bewundere das, wenn das gemacht wird. So, ich finde das spannend, aber ich finde so Standalone-Aussagen tendenziell spannender.
Wenn ich dir jetzt verrate, dass ihr mich mit der Trackliste vom neuen Album etwas verwirrt habt, hast du dann eine Theorie, was ich meinen könnte?
Eventuell könntest du dir vorgestellt haben, dass wir eine Overkill-Cover-Version gemacht haben. Das wäre eine Möglichkeit.
Ich habe sogar gedacht, auf dem Album wären zwei Cover-Versionen drauf. Die eine ist offensichtlich Rotten to the Core, klar Overkill, aber Fear is the Key ist nach meiner Erinnerung ein Song von Iron Maiden.
Ist das so?
Ich würde es parallel nochmal nachprüfen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen Song auf Fear of the Dark gibt, der so heißt.
Das wäre jetzt, das muss ich auch nochmal prüfen.
Es ist der vierte Song, geil, oder? Der vierte Song auf Fear of the Dark ist Fear is the Key. Wie viel Fear kann irgendwo drin sein? Aber es ist tatsächlich so.
Kann man sehen.
Und da war ich echt kurz irritiert, wo ich so dachte, nee, also Maiden und Fear is the Key passt ja so gar nicht zu Godsnake, aber Rotten to the Core von Overkill wäre natürlich eine spannende Option gewesen. Habt ihr euch da im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, dass jemand in so eine Richtung denken könnte? Weil deinen Ausführungen entnehme ich jetzt, dass du bestimmt schon mal die Frage gehört hast.
Ja, das Lustige war, es gab ein Review, also wir haben ja nun nicht unzählige, aber wir haben sehr viele Reviews jetzt bekommen und es war eine Review, wo der Kritikpunkt war, dass da haben wir wirklich, also das, grundsätzlich war das alles cool so, aber da mussten wir echt schmunzeln, weil der Kritikpunkt war, dass der Autor sich sehr über eine Coverversion gefreut hat und dann war es leider was Eigenes.
Frechheit, so, was fällt euch denn ein?
So, ja, und das, das war sehr, da haben wir uns sehr drüber amüsiert. Also natürlich war das klar, als ich gesagt habe, den nennen wir so, oder ich habe einen Song geschrieben, der heißt so. Da haben wir da kurz drüber gesprochen. Wir waren uns aber einig, dass man das machen kann. Und dann haben wir es so gelassen. So, und, ich habe mir in der Tat nach dieser Review, jetzt kürzlich, wir haben diese Review dann gepostet. Also ich habe ein Selfie sozusagen gemacht von mir, wie ich dieses Magazin hochhalte und habe dazu extra ein Overkill-Shirt angezogen. So, also einfach nur, weil es, ja, alles cool, ich fand das super. Also ja, das war klar, dass da was kommt und wer das doof findet, das ist auch okay, weil das war nun mal ein Klassiker damals, so, das, aber ja, es ist, ja, wenn die dafür Copyright haben wollen, ist das auch okay.
Ja. Also das wage ich jetzt zu bezweifeln, weil das ist jetzt ja auch eher ein sehr gängiges, ja, ist ja so eine Art Redewendung einfach. Ne? Das ist jetzt, da kann man, glaube ich, kein Copyright drauf haben.
Nein, das ist auch, ist eben so klar, natürlich, ja.
Also ist doch so, jetzt hätte ich gesagt, Englisch oder Amerikanisch für vollkommen verdorben, so ungefähr, ne? Also.
Genau darum geht es ja auch, das ist ja genau der Punkt, richtig, klar, ja.
Ja, wir haben schon gesagt, 10 Songs sind auf Inhale the Noise. Auf gut 47 Minuten Spielzeit bringt es das Album. Und wenn ich mir einen Song so angucke, Lost and Forgotten, der auch Videotrack vorab war, kann man da ja so gewisses Mitgröhlpotenzial erkennen bei der Stelle mit Lost. Sind das Dinge, die man eventuell bewusst tut? Weil wenn ich jetzt so über eure anderen Songs reflektiere, hätte ich gedacht, die Refrains sind ja meistens sehr melodisch gesungene Passagen. Und an eine solche Schautstelle kann ich mich zumindest auf dem Rest des Albums nicht erinnern.
Ja, wir haben uns dazu entschieden, dass wir das so machen, weil es halt einfach ein schöner Kontrast am Ende einer sehr längeren, getrageneren Melodie ist und so ein Mitgeschaute sozusagen oder ein mögliches Mitgeschaute, was wir jetzt gerade auch am Wochenende live mal getestet haben, Das hat sehr gut funktioniert und es passt halt auch, das muss man einfach sagen, und deswegen ist es dann am Ende eben auch so geworden, es passt einfach in das Gesamtkonzept und in diese Songs musikalisch und lyrisch.
Aber ihr seid jetzt nicht konkret hingegangen und habt überlegt, wir müssen unbedingt mal eine Passage machen, wo man live irgendwie ein bisschen Action machen kann, weil es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, man hört ja manchmal von bestimmten anderen Bands Songs, wo man, oder ganze Alben, wo man das Gefühl hat, das ist von vorne bis hinten minutiös geplant und du weißt auch genau, welche Songs später live gespielt werden und du weißt auch genau, bei welchem Song der Mitsing-Part kommt, weil es alles so schön lang vorbereitet ist und noch irgendwelche Ohoho-Passagen drin sind. Aber ich würde mal denken, dass eure Kompositionsweise nicht in diese Richtung geht.
Nee, es ist definitiv auch, dass wir das am Ende so gemacht haben und nochmal gedoppelt haben. Das war dann eine Geschichte im Studio. Vorher war das minimal anders, etwas weniger geschautet, glaube ich. Es war nur ein Lost, was ich da gemacht hatte. Aber das war dann eine Idee, dass wir gesagt haben, so wird das rund, aber wir gehen nicht dazu, also wir gehen da nicht hin und sagen, wir wollen da irgendwelche, wir wollen da klassisch so ein Shout oder Singalong oder so ein Massenpart haben. Was man natürlich beim Songwriting und bei der Entstehung schon immer sagen kann, dass man zum Beispiel weiß, bei solchen Groove-Teilen, die dann meistens irgendwo in der Mitte sind oder vor dem Solo, diese Upgeh-Riffing-Dinger, da weißt du, wie das live funktionieren wird, weil du dir das genau vorstellen kannst, wie die Leute dann abgehen. So. Und dasselbe, also man macht es nicht deswegen, sondern man macht, weil man es geil findet, aber man weiß, was das für eine Wirkung macht, am Ende, was das für eine Wirkung hat. Und ich freue mich dann immer schon im Studio, wenn ich mir vorstelle, wie das live dann sein wird, weil das kann man wirklich voraussagen, das wird so. So, und das sind so diese zum Teil halftimigen, ganz schweren Riffs, die dann, wo du nichts anderes machen kannst, wenn du nur mal lange Zeit diese Musik gehört hast, als mit deinem Kopf zu wackeln und dich einfach abzugehen. So, das ist ein ganz großer Spaß. Und ich finde das ganz wichtig, dass man eben auch so, dass man Musik macht, die in den Körper geht. Also so, wo man merkt, dass der ganze Körper sich irgendwie auch bewegen will.
Du meinst so klassisch wie Pantera, Walk, weil wenn das Riff kommt, kann man ja irgendwie nicht anders, als mit irgendeinem Teil des Körpers sich zu bewegen.
Das ist natürlich das Paradebeispiel, muss man einfach sagen. Klar, logisch. Also so, das ist, also haben wir gerade letzte Woche im Proberaum drüber gesprochen, das hat Carsten erzählt, unser Bassmann, dass er damals Pantera vor Megadeth gesehen hat, das war Vulgar Display of Power, und nach Pantera war der Saal leer. Die sind auch nicht mehr reingegangen. Das kann man kaum toppen. Natürlich kann man das toppen und Megadeth ist eine Monsterkapelle. Das ist halt was anderes. Aber damals war eben auch so, Pantera haben ja nun auch irgendwie eine neue Ära mitgestaltet. So, da waren da ganz, ganz oben so, das war schon ein Monster, ne? Also, ja.
Kann ich mir durchaus vorstellen, ja, dass das einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Ja, auf dem neuen Album sind jetzt ja zwei Songs, die relativ lange Spielzeiten aufweisen. Ich hätte im ersten Impuls sogar fast gesagt, es sind eure längsten Songs, aber ich musste dann doch feststellen, dass auf eurem Debüt mit Darkness noch ein längerer Song enthalten ist. Aber findest du, dass man sowas wie Enemy of Great als Godsnake-Ballade klassifizieren könnte? Oder würdest du sagen, irgendwann kommt von euch vielleicht mal was, was so vollkommen als Ballade wirklich durchgehen würde. Ich weiß, ihr habt schon früher balladeske Töne gehabt, sowas wie I Fear Nothing hieß der Song, glaube ich, auf dem letzten Album. Das ging ja auch in eine sehr emotionale und getragene Richtung. Aber würdest du sagen, das ist die Endstufe einer Ballade von euch oder könnte noch mal was völlig anderes irgendwann kommen?
Interessante Frage auch. Also das ist so das, was uns, denke ich mal, oder wo wir sagen, das steht uns gut. Und damit können wir halt auch mal ein bisschen Zuckerguss irgendwie zeigen. Letztendlich waren genau die Nummer, Enemy of Great oder auch I Fear Nothing, würde ich persönlich ein bisschen härter sehen, so, wenn man es, aber so diese Richtung ist schon ähnlich. Und Tragedy of Being Late von der letzten Platte würde ich da sogar noch näher an Enemy of Great sehen. So, das sind emotionale Songs so, und die haben sehr viel Seichtes und auch Melodisches und auch eine Verspieltheit, aber trotzdem haben sie am Ende immer noch mal ein bisschen was auf die Mütze. Und das finde ich schön. Und trotzdem bin ich fein damit, dass jetzt auch gerade in den Reviews Leute sagen, ihr habt endlich mal eine Ballade auf der Platte. Oder oh, ihr habt eine Ballade, nicht mal endlich werten, sondern oh, ihr habt eine Ballade drauf. So, also ist alles fein. Trotzdem, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass wir jemals ein More Than Words da draufhauen würden. so, also das, ne, so, aber ja, keine Ahnung. Also ich würde das nie ausschließen grundsätzlich, aber so bin ich völlig fein damit. Also ich grundsätzlich finde ich blöd, wenn man sich selber irgendwelche Schubläden aufmacht und in die man rein muss und nicht wieder rauskommt. Aber ich weiß, dass wenn ich einen Stevo drum bitten würde, mach doch noch mal eine Spur noch mehr Richtung Kuschelrock, dann würde der das können. Aber ob wir das geil finden würden, ich glaube, am Ende wäre das so ein bisschen aktuell auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Aber sowas ist ja auch, es wird nicht geplant. Also, dass die Dinger kommen, wenn sie kommen. Und wenn das Plenum sagt, das ist geil, so wie es ist, dann wird das abgesegnet oder eben nicht. Also, ja.
Also, muss durch die Godsnake-Qualitätskontrolle, durch alle Instanzen.
Ja, Mutti eben, ne? Ja. Nein, nein, also genau, das ist schon natürlich ein demokratischer Bandentscheid letztendlich. Ja.
Du hast vorhin ja so flapsig gesagt, ja, Blau wäre Tabu. Kommen wir mal zum textlichen Aspekt. Gibt es für dich irgendwelche Tabuthemen in Bezug auf Texte? Also entweder für dich oder für die Band allgemein, wo ihr sagt, über sowas würden wir niemals Texte schreiben?
Puh, schwer, schwer zu sagen. Also grundsätzlich finde ich, ich habe keine Lust zu predigen. So, ich möchte oder wir wollen nicht unbedingt als moralische Instanz irgendwie oder so als die Zeigefinger da rumlaufen. Aber natürlich lässt sich das auch nicht vermeiden. Und natürlich kann man auch seine Weltanschauung da Sozialkritik und so, das kriegt man natürlich nicht raus. So, und tendenziell, was raus muss, muss raus eigentlich. Aber also dieses, wir sind natürlich thematisch eher in der Realität. Das muss man eben sagen. So dass, also ich hätte kein Interesse an Fantasy-Geschichten. Ne? Ich habe kein Interesse über den Herrn der Ringe zu schreiben, auch wenn das großartige Themen wären. So, aber da bin ich dann doch eher im Hier und Jetzt und in dem, was einen so beschäftigt. Ich halte es tendenziell oder grundsätzlich gern so, dass es nicht direkt sofort ins Auge und ins Ohr fällt, was es hundertprozentig geht oder worum es mir dabei ging. Und ich finde es super, wenn Leute auch so Eigenplatz haben, um da zu interpretieren. Aber manchmal lässt sich das natürlich auch nicht vermeiden, dass es ganz klar ist, worum es geht. Und das ist auch gut so. Aber ja, also natürlich gibt es bei einer vernünftigen, und wenn der Kopf irgendwie gerade gerückt ist, ist es klar, dass man keine menschenverachtenden Themen an den Tag bringt, dass man keine inkorrekten Werte durch die Gegend posaunt. So, also das ist, darüber brauchen wir nicht zu reden. Natürlich ist sowas auch kein Thema, aber wir sind eben auch wenn ich gesagt habe, Blau kommt für uns nicht in Frage aus aktuellem Anlass. Trotzdem sind wir jetzt auch keine extrem politische Band. Also wir positionieren uns mit so einer Aussage wie eben, aber wir wollen jetzt auch nicht das zu unserem Hauptthema machen, so zum Beispiel. Aber jeder mit gesundem Menschenverstand, naja, was soll ich sagen?
Genau, Politik gehört hier eigentlich nicht hin, lassen wir das lieber genau, sonst das führt nur zu Unmut, egal bei wem und warum. Schließen wir nochmal einen weiteren Kreis. Du hast vorhin schon gesagt, euer erstes Konzert damals für Poison Sorn war dann mit Rage. Unterliegt jetzt die Vermutung vielleicht nahe, obwohl ich weiß gar nicht, ob das zeitlich wirklich hinkommt, dass da vielleicht eine Connection entstanden ist, von der ihr dann jetzt auf dem neuesten Werk partizipieren konntet, nämlich auf drei Songs Habt ihr einen Gast mit Gitarrensoli am Start? Wie ist das denn zustande gekommen?
Ja, das ist in der Tat der großartige Gene Bormann von Rage, der dabei drei Songs sich frei entfalten durfte und richtig abgeliefert hat. Es war in der Tat so, dass wir mitten in den Aufnahmen steckten im Dezember letzten Jahres und wir, die Rhythmusgitarren waren alle drin. Stevo hatte alles soweit eingebraten und dann wäre Pepe, der Gitarrist, damalige Gitarrist, zweite Gitarrist sozusagen, der eben hauptsächlich im Solo-Bereich sich austoben konnte dann sozusagen. Der wäre dran gewesen, bei, ich glaube, 4 Nummern noch ein Solo abzuliefern. Und leider musste Pepe dann aus mehreren Gründen, aber alles nachvollziehbare persönliche Themen, ist der kurzfristig ausgestiegen, bevor es eben mit der Produktion für ihn losgegangen ist. Und da saßen wir dann mit unserem Glück, hatten natürlich auch ein Zeitfenster so, was wir wollten bis Ende Dezember durch sein mit der Aufnahme, weil eben alles soweit, Videodreh, Fotoshooting und vor allen Dingen VÖ-Termin, 17.04. alles gescheduled war mit Massacre. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das jetzt? Wollen wir Stevo alles geben, dass der alles spielt? Und der hat gesagt, ich nehme noch eins davon, aber es wäre schon geil, wenn wir auch noch mal jemand anders dabei hätten, der auch noch eine andere Stilistik mitbringen kann. Vielleicht ein bisschen anderes Zeug so präsentiert. Und dann haben wir sinniert, haben drüber nachgedacht, wen können wir fragen und wen wollen wir vor allen Dingen fragen. Und eigentlich war das Thema ziemlich schnell klar, weil wir gesagt haben, also wenn einer ein echtes Rockmonster ist und eine echte Supersau an der Gitarre, dann ist das Gene. So, und wir waren durch diese Gig zusammen bei den Krawallos, genau, haben wir uns persönlich kennengelernt. Danach noch öfter mal gesehen. Ich habe damals noch mal, ja, als ich mit Quasimodo, mit den Berliner Jungs mal, da mache ich ab und zu mal Gastauftritte mit denen, haben wir in Rautheim, am Rock in Rautheim gespielt, da waren auch Rage am Start, dann mit dem Lingua Mortis Orchester. So, und ich habe immer viel dann mit Gene mich ausgetauscht, so, und dann haben wir gesagt, wir fragen ihn einfach, wie das möglich wäre, ob das möglich wäre, ob der da Bock zu hat, ob er die Zeit hat und ob wir uns das leisten können. Nein, und am Ende des Tages war der Kerl eben so cool, wie er nun mal ist, total unkompliziert, hat gesagt, er hat richtig Bock drauf. Hat uns mehrmals vorher schon gesagt, dass er uns auch einfach gut leiden kann, sowohl menschlich als auch akustisch. Und dementsprechend ging das sehr fix. Und er hat quasi da mal eben so drei so echte Knaller rausgehauen und konnte sich dann auch noch aufraffen und ist dann noch im Video zu dem einen Song, zu Inhale the Noise, eben auch noch aufgetreten. Großes Ding. Also wir waren mega froh und sind super happy mit dem Resultat. Geiler Typ, geile Kapelle, eben Rage sowieso. Also ja, das war eine echte Glanzleistung.
Dem ist ja fast nichts mehr hinzuzufügen. Damit biegen wir schon langsam so Richtung Zielgerade ein. Und eine Tradition im Podcast gebietet, dass wir die Podcast-Playlist füttern, die es natürlich zum Podcast gibt. Und das ist jetzt relativ einfach. Ihr habt drei Alben, also packen wir mal von jedem Album einen Song in die Playlist. Ich würde den Titel auswählen und dich dann bitten, noch ein paar Worte dazu zu verlieren. Vielleicht, was an dem Song besonders ist oder was auch immer. Und wir starten mit dem ersten Song, den ich jemals von Godsnake gehört habe und bei dem ich sofort wusste, bam, wenn die Platte rauskommt, die musst du dir kaufen. Das ist Urge to Kill, der Opener von dem Album. Und jetzt in Kombination mit deiner Aussage, keine menschenverachtenden Texte, könnte man ja bei Urge to Kill denken, das ist jetzt so Cannibal Corpse-mäßiges Gesplatter, aber es geht, glaube ich, um etwas ganz anderes. Darum erhelle uns doch gerne, trotz martialischem Titel, worum geht es bei Urge to Kill?
Ja, sehr schön. Ich muss erstmal sagen, vielen Dank dafür, weil das ist auch in der Tat einer meiner All-Time-Faves. Ich erinnere mich noch, als wir den zum ersten Mal live gespielt haben, da war ich wirklich aufgeregt wegen dieser Nummer. Nicht, weil ich irgendwie aufgeregt war da vor einer Show, sondern weil ich so aufgeregt war, wie diese Nummer wohl funktioniert. Und das ist jedes Mal so ein Spaß und so eine Freude, dieses Ding zu machen. Also letztendlich geht dieser Song so ein bisschen an die, an die Grenzen, in dem Bereich, dass man einfach manchmal sich am liebsten vergessen wollen würde und eben genau das täte, von worum es im, also worum, was der Titel auch sagt, und eben wirklich die Grenzen der Legalität deutlich zu überschreiten, aber die die Menschlichkeit und vieles andere verbietet eben jenes. Und aber das ist es eben, dass man, dass es wirklich natürlich auch Bereiche gibt im Leben, wo man sprachlos ist aufgrund von Dingen, die man sieht, die man erlebt, wo man denkt, sowas kann doch nicht machbar sein, sowas ist doch einfach nicht möglich, dass es Menschen gibt, die welcher Dinge, welcher Art auch immer tun und die, wo man dann eben sich zu einer Aussage hinreißen lässt, wie der gehört weg, so, ne? Also sowas darf man dann denken, aber ja, so das letztendlich kurz zusammengefasst ist es so, ist es das.
Dann springen wir ein Album weiter. Eye for an Eye heißt das Album. Es ist das in dem wunderschönen Rot mit, ich weiß gar nicht, ich würde mal denken, das ist eine Mumie auf dem Cover, oder? Zumindest sieht es schwer danach aus. Und zwar, boah, schwierige Sache, weil das, ich weiß, die Platte fand ich damals verdammt geil. Dann machen wir mal umgekehrt. Welchen Song würdest du von dem Album auswählen, wenn du nur einen nehmen dürftest von Eye for an Eye und warum?
Oh, Scheiße.
Jetzt weißt du, wie ich mich gerade gefühlt habe, ne?
Das ist in der Tat ganz schwer, ja. Das ist wirklich schwer. Aber du hast vorhin I Fear Nothing gesagt. Und das ist der, der mir schon mit am meisten bedeutet von dieser Platte. Weil es letztendlich am Ende ein ganz profanes Liebeslied ist.
Textlich auf jeden Fall, aber musikalisch etwas anders dargeboten, als man einen Liebessong eigentlich erwarten würde. Und ich weiß, das fand ich damals ist gut, ist 3 Jahre her, ne? Klingt so, als wäre das im letzten Jahrtausend gewesen. Das fand ich damals tatsächlich sehr beeindruckend, wie man doch so, also eigentlich eine so schöne Botschaft in doch relativ krachig anmutende Musik verpacken kann. Das fand ich einen sehr schönen Balanceakt damals, das weiß ich noch.
Ja, genau deswegen. Also das ist so auch, ich wollte eben keine Schnulznummer haben, so, sondern das, also, aber die Dramatik der Thematik sollte eben auch damit ganz klar untermalt werden. Und das ist, ich finde, das ist gut gelungen.
Ja, kann man so sagen. Und jetzt sind wir bei eurem gelben Album angekommen, bei dem neuen Werk Inhale the Noise. Wir haben den Song schon kurz angesprochen, aber trotzdem, er war auch Single Lost and Forgotten. Was kannst du uns noch dazu berichten?
Ja, das ist letztendlich, es gab den Gedanken, eine Ode an die Metal-Welt zu machen. Also, ich sag mal so, eine Hymne für die Community, für den Zusammenhalt, für diese Besonderheit auch, die in dieser Szene herrscht. Das fand ich, habe ich kurz überlegt, ob ich das gut finde. Dann habe ich mich wieder so ein bisschen davon entfernt, weil ich auch gedacht habe, das soll nicht zu klischeeartig werden. Und als uns dann diese Videoidee gekommen ist, die wir dann umgesetzt haben mit so eigenen kleinen Sequenzen, dass sich bekannte Musiker, Freunde, Fans kurz selber filmen, so einfach nur in einer Pose vielleicht eine Pommesgabel machen oder so. Da hat sich das am Ende in Zusammenhang mit dieser Idee hat sich das doch sehr gut angefühlt, dass es nicht zu platt wird am Ende. So, und letztendlich geht's eben so ein bisschen um die Freaks, die Heavy Metal manchmal so beheimatet, aber natürlich auch um jeden stinknormalen Typen, der Heavy Metal hört. Am Ende des Tages ist es sowieso jedem selber überlassen, ob er sich normal, freaky oder sonst was findet. Man kann das vielleicht durch irgendwelche Attribute wie Klamotten, Frisuren oder was auch immer unterstreichen, aber der Pudelskern ist nun mal das Pudelskern. Also es geht vor allen Dingen darum, dass man, egal wie man aussieht, egal wie man drauf ist, dass diese Szene so zusammenhält und so eine Heimat für so viele Menschen bietet und dass das einfach was unglaublich Positives ist. Das ist eine Plattitüde und ich weiß, wenn ich an irgendwie Social Media denke, dass Leute dann immer da hetzen, ja Quatsch, und hier ist es nicht so und bla bla. Doch, es ist so. Es ist so. Deswegen, wenn man mit Kindern auf ein Heavy Metal Festival geht, gibt's keinen, ne, da gehen die Leute zur Seite. So, wenn man irgendwie als Schwerbehinderter oder als Eingeschränkter in Wacken, da wird man durchgetragen. Das habe ich alles selber erlebt. Ich bin Diabetiker bei einer Unterzuckerung oder so, ne, weil all solche Themen, das ist großartig. Und da braucht man auch nicht versuchen, irgendwie zu gucken, die Arschgeigen rauszufinden, die es überall gibt. Grundsätzlich ist diese Szene was ganz Besonderes. So, und darum, letztendlich geht es darum.
Und jetzt bist du nochmal gefordert. Und zwar wäre es ja langweilig, wenn wir nur Godsnake-Songs in die Playlist packen. Wir möchten ja auch ein bisschen noch was von dir wissen. Wenn ich zu dir jetzt sage, nenn mir nochmal drei Songs, die ich unbedingt in die Podcast-Playlist packen müsste. Vielleicht, weil sie die Songs sind, die dich zum Metal gebracht haben oder der beste Song, der dir heute über den Weg gelaufen ist oder sonst was. Was würdest du mir dann sagen? Und nicht zu lange nachdenken. Das, was einem als erstes in den Sinn kommt, ist meistens genau richtig. Und richtig oder falsch kann man hier sowieso nichts machen. Also, wenn ich dich frage, drei Songs, was würdest du mir nennen? Was muss jeder mal gehört haben?
Centrix, For Whose Advantage,
Okay.
DAD, ich überlege nur gerade, Prayer for the Loud, würde ich sagen, ja, doch. Und wo ich immer wieder drauf zurückkomme, auch wenn es abgegriffen ist, mir scheißegal, Countdown to Extinction von Megadeth.
Das dürfte bei manchem ja schon heiße Kontroversen auslösen, so aus dieser Kommerzphase von Megadeth was zu nehmen. Aber ich finde den Song auch super.
Ganz große Nummer so. Und letztendlich muss man sagen, das sei denen so gegönnt gewesen damals, dass man damit halt auch mal Geld verdient hat. Ne? Das muss man halt auch sagen. Also so, ich finde sowieso Affenkram, da immer drauf rumzureiten, auf Metallica, Megadeth und Querelen, bla bla bla. Ja, ist ein nettes Entertainment, aber letztendlich ist das eine Band, die eben auch so viel gemacht hat. Und deswegen. Das war so und ist so eine Macht, dieser Song, wenn das Intro losgeht, da kriege ich jedes Mal, freue ich mich 120%, deswegen, ja, Amen.
Und da wir zum Abschluss noch ein paar Minuten übrig haben, bevor wir mit der Aufnahme losgelegt haben, haben wir kurz über ein Hobby deinerseits gesprochen. Magst du das nochmal hier kurz erläutern, was du so völlig unmetallisch in deiner Freizeit machst?
So unmetallisch ist das gar nicht. Das hat ja auch mit langen Haaren zu tun. Nein, ich züchte seit vielen Jahren Irish Tinker, so heißen sie hier oder werden sie hier genannt. Das sind die Pferde des fahrenden Volkes aus England, Irland, Schottland, Wales. Und die sagen da drüben stolz, sie sind proud to be Gypsies, proud to be Travelers. Also das sind Zigeunerpferde. Dieser Terminus ist nicht negativ behaftet. So, und das sind eben vom Format her, würde man denken, das sind Kaltblüter, sind es nicht, weil die eher so im Ponybereich von der Größe angesiedelt sind, aber es sind extrem kräftige Pferde mit Riesenfüßen und richtig behangen an Mähne, Schweif und eben an den Beinen, sehen aus wie echte Hippies. Ich habe immer gesagt, so klassische Power-Metal-Bands, die sollten sich mal alle auf so langhaarige, halbnackt, sollten sich mal auf solche Pferde setzen. Irgendwie, wären mal richtige Fotos. Kann ich eigentlich mal anbieten, so hier. Kann man ja mal Fotosession bei mir auf dem Hof machen.
Geschäftsidee.
Ganz genau. Nein, und das ist eine große Passion seit vielen Jahren und ein großer Spaß, ja.
Ja, damit sind wir tatsächlich am Ende angekommen und eine letzte Tradition gebietet, dass der Gast die Hörer in den Tag, die Nacht oder wann immer sie meinen Metal-Podcast hören zu müssen, verabschieden darf. Gerne mit weisen Worten oder auch mit einem schönen Schlusszitat. Die Bühne gehört also dir. Vielen Dank, dass du hier warst und ganz viel Erfolg mit Inhale the Noise für euch.
Ja, vielen Dank. Ich sage vielen Dank für die Zeit und für die Fragen. Sehr cool. Ich kann den Hörenden nur dringendst raten, dass sie immer viel Noise inhalieren sollen und natürlich auch gerne unseren, weil Musik eben so viel machen kann, wie gesagt. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn wir auf Konzerten mal angesprochen werden. Mensch, den Quatsch habe ich doch bei Markus gehört. Ja, immer ran. Wir sind nahbar und wir wollen das Publikum spüren, hätte ich fast gesagt. Also Ran an den Speck. Beste Grüße aus Hamburg.
Vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das sieht doch sehr gut aus. Also wir brauchen nur den Ton, ne? Du musst jetzt nicht besonders schick aussehen. Ist ja nur für Audio hier.
Alles gut.
Obwohl du natürlich hervorragend aussiehst, wie wir beide. Wunderschön.
Wunderschön.
Nicht? Ich finde schon. Ich finde, wir sehen sehr gut aus.
Also alle beide, natürlich. Wir können auch so gleich auf den Steg gehen. Also laufen, drauflegen.
Ich dachte, ihr kommt aus der Ecke oben Hamburg, oder? Ich dachte, jetzt hier auf den Kiez könnten wir gehen.
Das können wir auch tun, auf jeden Fall. Also, wobei das da ja auch mittlerweile immer schon ziemlich hässlich ist, muss man sagen.
Also, ist das so? Also ich, das letzte Mal auf dem Kiez war ich, boah, weiß ich gar nicht, 2012 irgendwo in der ja. Ecke, das ist ewig ja. her. Und ich ja. fand es auch da schon irgendwie komisch, da war ich in so einer Transvestit-Varieté-Show oder so.
Ja, ja.
Und das war natürlich ja, irgendwie lustig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, das muss ich jetzt regelmäßig haben.
Nee, nee, klar. Ja, das ist, man muss leider sagen, dass das, natürlich ist da ganz viel Tradition, Hamburger Tradition und Nachtleben und auch so ein bisschen Zwielicht und ne, leicht verboten ist so, was natürlich Nervenkitzel ist so, aber du hast eben eine, wie ich finde, sehr ungesunde Mischung so aus Alkohol, wer weiß, was die Leute sich noch einschmeißen und natürlich auch ganz viel jugendlichem Leichtsinn, Hormonen und wir Gorillatum, wo auch wirklich viele Provokateure dann durch die Gegend laufen und eben Streit suchen. Also deswegen gibt es ja mittlerweile all diese, wie in vielen anderen Städten auch, Flaschenverbot, Messerkontrollen und so. Leider ist das ja auch nötig so, ne? Weil da ist halt auch oft echt so die Schwelle zum, hier geht's gleich richtig rund. Das kann so schnell eskalieren, das finde ich furchtbar.